Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle auch ganz, ganz herzlich. Schön, euch zu sehen. Habt ihr schon mal eine Mauer gebaut? Oder vielleicht gar ein ganzes Haus? Dann hat man Steine. Und wenn ich dann anfange, eine Mauer zu bauen, dann setzt man so die Steine versetzt aufeinander, um die Ecke dann auch, so dass es so passt, so aufeinander versetzt. Ist das jetzt dann eine stabile Mauer und wird das ein stabiles Haus? Da fehlt noch was. Okay. Also was hält jetzt die Steine zusammen? Also, oh, nicht so viel. Kann jetzt dann spielen, kann ich einen Stein ziehen, ohne dass es zusammenfällt. Das ist aber ein anderes Spiel, heißt Jenga, dann kann man die hochstapeln. Aber wenn ich wirklich eine Mauer bauen will und ein Haus, was halten soll, dann muss zwischen die Steine etwas. Mörtel. Dann mische ich etwas an. Zement, Kalk, Sand, Wasser, das richtige Mischungsverhältnis, rühr das an und dann kommt das hier dazwischen, zwischen die Steine und dann sind da quasi Lücken gefüllt, die Fugen. Das kennen wir auch, wenn wir an den Häusern vorbeigehen, dann sehen wir in den Fugen, da ist etwas und das hält die Steine zusammen. Nun, wir sind lebendige Steine. Nicht wahr? Lebendige Steine, die Gott eingebaut hat in sein Haus. Und was hält uns zusammen? Was hält uns zusammen? Was hält uns zusammen? Da gibt es sicherlich viele Dinge, die wir nennen können. Aber mit einem wichtigen Aspekt haben wir uns in den letzten 3 Wochen in der Mittwochsbibelstunde beschäftigt. Nämlich mit dem Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft. Dabei haben wir über Fragen nachgedacht, wie, was ist denn überhaupt Gemeinschaft? Gemeinschaft ist eine enge Verbindung, eine innige Beziehung und auch ein gegenseitiges Anteil haben und Anteil geben. Das ist in Gemeinschaft drin. Warum ist Gemeinschaft wichtig? Ja, wenn wir die Steine anschauen, damit die Steine gut zusammenhalten, nicht wahr? Die heutige Predigt greift das Thema Gemeinschaft auf. Weil es uns alle angeht, weil es sehr wichtig ist für unseren Zusammenhalt und weil wir rund 3 Jahre von sehr erschwerter Gemeinschaft hinter uns haben. Gefühlt ist das schon so lange her, aber wenn wir aufmerksam hinschauen, dann sind doch die Auswirkungen sind auch immer noch zum Teil da. Das Ganze zu verarbeiten, manches kann man nicht nachholen, manches müssen wir wieder neu entdecken. Manche Möglichkeiten haben sich sogar auch neu dadurch ergeben. Und so ist das Ziel dieser Predigt, uns auf das Thema aufmerksam zu machen und auch die Bedeutung vor Augen zu führen. Und damit ich innehalte und darüber nachdenke, und mich selbst untersuche, wie es denn mit meiner Gemeinschaft, die ich pflege, steht. Und um dieses Ziel, die Aufmerksamkeit und die Bedeutung vor Augen zu halten, um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns unter dem ersten Punkt anschauen, die wichtigste Gemeinschaft, die wir haben können, die Gemeinschaft mit Gott. Und dann schauen wir uns einige Aspekte an, bevor wir auf dieser Grundlage unter dem zweiten Punkt unsere Gemeinschaft anschauen und das beleuchten. Kommen wir zum ersten Punkt: Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir im Alten Testament, ja, an verschiedenen Stellen, gut, da ist Beziehung da, Abraham und da sind die Propheten. Aber wenn wir ins Neue Testament kommen, dann kommen wir zu einem völlig neuen Abschnitt. Und woran liegt das? Das liegt an Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und so hat er sich offenbart. So hat er Gemeinschaft gehabt mit den Menschen. So konnten die Menschen ihn kennenlernen und ihn so sehen, wie Gott ist, wenn wir Jesus kennengelernt haben. Also es ist eine neue, völlig neue Stufe mit Jesus. Und in dieser Zeit, in dieser Bundesbeziehung dürfen wir heute leben. Und das ist ein wunderbares Privileg. Das ist ganz, ja, ganz, ganz wunderbar. Von dieser besonderen Gemeinschaft zeugt zum Beispiel der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. In den ersten drei Versen, 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Johannes war ja ein Jünger, erst 3 Jahre lang mit Jesus war er zusammen. Er ist durch das Land gezogen. Er wusste, wovon er spricht. Er hat ihn kennengelernt, ihn gesehen. Und er schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Und noch einmal, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes und die Apostel und so viele im ersten Jahrhundert, sie hatten tatsächlich Gemeinschaft in Person mit Jesus. Und die Apostel sagen, wir verkündigen euch das, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Paulus schreibt dazu im 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen in eine enge Beziehung. Ne, Gemeinschaft nochmal übersetzen, in eine enge, innige Beziehung, in einen Anteil haben, Anteil geben mit Jesus Christus. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir uns fragen, wie ist so etwas möglich? Wie ist sowas möglich? Erstmal ist es nur dadurch möglich geworden, dass Gott die Initiative ergriffen hat. Gott hat das möglich gemacht. Wir hätten diesen Weg nicht aufmachen können. Wir hätten diese Brücke oder diese Leiter in den Himmel nicht bauen können. Gott hat sich geoffenbart. Gott hat Jesus runtergeschickt. Nur durch Jesus ist das möglich geworden. Ja, und wie komme ich in diese Gemeinschaft überhaupt hinein? Eine neue Schöpfung ist nötig. Eine Wiedergeburt ist nötig. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, schreibt Paulus im 2. Korinther 5,17. Wenn jemand in Christus ist. Und Paulus schreibt auch im Brief an die Galater, dass dann Christus in ihm lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Dieser Glauben ist zwingende Voraussetzung für diese Gemeinschaft. Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und Jesus sagte ja selbst auch zu Nikodemus, der rätselratend des Abends zu ihm kam und sagte dann und fragte, wer er denn ist. Was, ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, und diese Neugeburt, diese neue Schöpfung begründet eben eine ganz neue Beziehung. Eine mögliche Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber diese Größe dieser Aussage, Gemeinschaft mit meinem Schöpfer, Gemeinschaft mit dem Gott, der Himmel und Erde, der alles geschaffen hat. Ich muss immer wieder für mich feststellen, das ist mir zu groß. Das ist mir schon, das wirklich zu verstehen. Es ist, und dass er Gemeinschaft haben möchte mit dir, mit mir, mit allen denen, die in Christus sind. Und das Ergebnis dieser Gemeinschaft im Römerbrief Kapitel 8, für die, die in Christus Jesus sind. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das Ergebnis dieser Gemeinschaft, dieser neuen Schöpfung, dieser Neugeburt. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, in Christus ist ein Platz, wo die Sünden vergeben sind. Und manchmal, wenn wir dann darüber nachdenken, wie wir so unser Leben leben, dann fällt uns auf, also ganz geradlinig läuft das oft nicht. Ich vermute vielleicht bei euch auch, also bei mir läuft es nicht immer so geradlinig. Dann weiche ich vielleicht mal ein bisschen zur Linken ab oder zur Rechten oder dann stolper ich auch mal. Und dann ist die Frage, ist jetzt meine Gemeinschaft mit Gott, da kann es, Gott ist doch heilig. Kann ich jetzt noch zu Gott kommen? Und die klare Antwort ist doch, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ihr Lieben, wir fallen nicht ständig aus der Gnade und müssen sie uns irgendwie verdienen. Sondern wenn wir in Christus sind, dann stehen wir vor Gott gerechtfertigt da. Und das ist ein Grund zur Freude. Natürlich möchte er, dass wir dann unsere Sünden bekennen, aber das ist ja ein Prozess, das ist ein auf dem Wege sein. Das ist eben unverdiente Gnade. Das ist unverdiente Gnade. Und eben, wenn ich in dieser Gemeinschaft mit Gott und Jesus bin und weiß, meine Sünden sind vergeben, dann soll ich auch, dann muss ich auch und dann will ich auch diese Gemeinschaft pflegen und intensiver machen. Aber wie ist das möglich? Ich glaube, wir kennen die Antwort, nicht wahr? Indem wir mit Gott reden, indem wir mit Gott Zeit verbringen, indem wir auf ihn hören, im Gebet, indem wir sein Wort lesen. Und immer wieder stelle ich fest, dass es einen Widersacher gibt, dem das nicht gefällt. Denn der Satan ist in dieser Welt sehr aktiv und flüstert bestimmt auch euch hier und dazu: Du bist nicht würdig. Oder schau mal, was die Welt zu bieten hat. Das ist doch viel attraktiver. Oder du musst etwas leisten. Da ist ein Kampf um Gemeinschaft. Und so wie wir unser Leben auch nicht eben einsetzen können für Gott und den Mammon, wir können nicht beiden dienen, so können wir auch nicht Gemeinschaft mit Gott haben und Gemeinschaft mit dem Satan. Wir lesen eben auch von Gemeinschaft, die wir meiden sollen. Wir sollen nichts gemein haben mit den Werken der Finsternis. Sollen sie bloßstellen, das haben wir auch Mittwoch besprochen. Wir lesen davon, wir sollen nicht unter ein Joch gehen mit Ungläubigen. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Keine. Welche Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Keine. Welche Übereinstimmung hat Christus und Belial? Keine. Wir sollen keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 20, nein, sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Also, das geht nicht. Und davor hat er nämlich hingewiesen, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das, was wir eben gerade miteinander gefeiert haben, das war auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und diese Gemeinschaft des Leibes und des Blutes, das bringt eben auch uns zusammen in Gemeinschaft, die Glieder des Leibes Christi. Dann gibt es noch viele andere Aspekte, aber ein anderer Aspekt ist der, den Paulus im Philipperbrief anspricht. In Kapitel 3, in Vers 10, Paulus guckt rückwärts und sagt, was er alles für Verlust und für Dreck achtet, sein früheres Leben. Und jetzt guckt er eben nach vorne und er guckt auf Jesus. Um ihn, in Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Das klingt jetzt nicht nach einer so attraktiven Gemeinschaft, aber Paulus in der neuen evangelistischen Übertragung heißt der Satz, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ihr Lieben, wer nicht in Christus ist, für den kann das nur klingen wie, aha, ihr seid ja wohl nicht ganz bei Trost. Aber wenn wir eben das, was wir doch vorher gerade angeschaut haben, wenn wir in Christus sind, da ist keine Verdammnis. Da ist eben die Hoffnung, die feste Zuversicht auf das ewige Leben. Und wenn ich das wirklich begriffen habe, ich denke, dann kann ich das besser verstehen. Denn an Paulus und seinem Leben, da können wir sehen, dass er wusste, worum es ging. Und dass er sich 100% investiert hat. Sodass er sogar sagen konnte, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Gemeinschaft zu haben mit seinen Leiden. Bin ich dazu bereit? Und da ist noch eine andere Gemeinschaft, die angesprochen ist. Zum Abschluss vom 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus auch zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie in einem Satz so viel Wunderbares drinsteckt. Paulus fasst alles zusammen, was er sich für die Christen in Korinth wünscht und eigentlich alles, was sie brauchen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und von der Gemeinschaft des Geistes hat Paulus auch an die Philipper geschrieben. Lesen wir die ersten 4 Verse von Philipper Kapitel 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Die Gemeinschaft des Geistes. Und ist das nicht dann auch eine Beschreibung, was dann daraus folgt, wenn wir diese Gemeinschaft des Geistes haben, wenn wir diese Gemeinschaft auch mit Gott haben? Und wir haben doch, wenn wir in Christus sind, den Geist empfangen, der unser Unterpfand ist, durch den wir versiegelt sind, der für uns eintritt. Und in diesem Geist sollen wir denken und handeln. Halten wir noch mal einen kleinen Moment inne und überlegen. Diese Gemeinschaft, also eine innige Gemeinschaft, eine tiefe Beziehung und einen Anteil haben und Anteil geben. Und wenn wir diese Gemeinschaft pflegen, dann werden wir die Auswirkungen auch sehen an unserer Gemeinschaft miteinander. Ich denke, dass die Gemeinschaft mit Gott absolut die Grundlage ist für unsere Gemeinschaft miteinander. Und das wollen wir unter Punkt 2 ein wenig beleuchten. Unsere Gemeinschaft untereinander. Wir haben das ja heute bereits besonders gefeiert, das Mahl, diese Gemeinschaft in Jesus, sein Leib und sein Blut und diese Hoffnung, die daraus, die feste Zuversicht, die wir dadurch haben. Und am Mittwoch haben wir einige Punkte auch zusammengetragen zum Thema Gemeinschaft. Die Freude, die uns die Gemeinschaft bringt. Wir haben auch heute noch ein gemeinsames Essen und können Zeit miteinander haben. Wir zeigen unsere Gemeinschaft auch, indem wir einander helfen, einander belehren. Und wir haben auch das Zeugnis der ersten Gemeinde in Jerusalem gelesen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie brachen das Brot, Schlichtheit des Herzens. Sie waren täglich einmütig zusammen. Und dann haben wir noch eine besondere Art der Gemeinschaft auch entdeckt. Einfach dieses Wort, ein Ansatz, sich dem Thema zu nähern, ist das Wort Gemeinschaft im griechischen Koinonia einfach anzusehen. Wo kommt es überall vor und wie ist es übersetzt? Das ist einfach ein Anfang von einem Studium darüber. Es sind noch viele, viele andere Aspekte, aber das ist der eine. Und dann haben wir entdeckt, in Römer Kapitel 15, Vers 26, da heißt es, denn es hat Mazedonien und Achaia, also zwei in Griechenland, zwei Landabschnitte, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Da hatten wir dann die Frage, wo ist denn jetzt hier die Gemeinschaft? Wo hat sich denn hier das Wort Gemeinschaft versteckt? Ich lese noch mal vor. Denn die Gemeinden in Mazedonien und Achaia haben beschlossen, achso, das ist jetzt eine neue evangelistische Übertragung, also denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Eine Beisteuer ist das hier übersetzt. Das Wort Koinonia. In anderen Übersetzungen der Schlachter heißt eine Sammlung. Eine Sammlung. Das war eine Geldsammlung für die Armen in Jerusalem. Und da ist dieses Wort Koinonia gebraucht. Eben eine, so wird auch Gemeinschaft deutlich. Tatkräftige Hilfe. Und er schreibt das auch, Paulus schreibt das auch im 2. Korinther 8, wo er dann sagt, dass diese Gemeinden in Mazedonien, das waren ganz arme Gemeinden, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung, Koinonia, am Dienst für die Heiligen. Auch das ist ein Teil von Gemeinschaft, anderen zu helfen. Und in dem Zusammenhang wird noch deutlich, was sie da motiviert hat. Denn sie haben ja von den Juden aus Rom, aus Jerusalem, die gute Nachricht ging ja aus. Das Heil ist ja aus den Juden. Unser Herr ist ja Jude, Jesus Christus. Und die rettende Botschaft letztendlich, die Jesus gebracht hat, die kam von dort. Und wenn jemand uns die geistliche, die wunderbare Botschaft bringt, dann bin ich auch verpflichtet, Anteil zu nehmen, aus Dankbarkeit. Das Wunderbarste wurde mir gebracht, die Nachricht von Erlösung, Rettung in Jesus. Also nochmal kurz, Gemeinschaft, eine enge Verbindung, eine innige Beziehung, gegenseitiges Anteil haben, Anteil geben. Und wenn ich dies eben mit Geschwistern habe und pflege, dann kann ich, denke ich, gut von christlicher Gemeinschaft sprechen. Indem wir Zeit miteinander verbringen, in dem einen Lied, wie es dann so heißt, Freuden sorgen, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen, das ist alles Teil von Gemeinschaft. Wir können das ja auch noch sehen in all den Einander-Bibelstellen, was wir füreinander, miteinander tun sollen. Aber fragen wir uns nun selbst und frage du dich selbst, wie sieht es aus jetzt mit deiner Bereitschaft zur Gemeinschaft? Wie sieht es aus mit deinem Engagement im Leib des Herrn? Und bitte versucht jetzt an dieser Stelle zu verstehen, was ich meine. Es ist nicht mein Ansinnen, irgendeinen Druck aufzubauen oder irgendeinen Zwang, so wie wir ja auch keine Vorgabe von Gott haben, wie viel wir geben sollen. Wir sollen ja nicht immer noch der Zehnte, geben wir den Zehnten. Nein, in der Schrift steht, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und deswegen, das ist einem jeden überlassen. So wie Gott dich gesegnet hat, kannst du auch weiter segnen. Und so geht es nicht darum, vielleicht die Zeiten zu vergleichen der Gemeinschaft. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber so wie Paulus eben auch an die Korinther schreibt und sie bittet, prüft euch, untersucht euch, ob ihr im Glauben steht. So ist das eine Bitte. Untersucht euch, ob ihr im Glauben steht. Untersucht euch, wie ihr in der Gemeinschaft steht. Denn was wir brauchen sind Glieder, die sich kümmern. Was wir brauchen, sind Geschwister, die aufmerksam sind und auf andere zugehen. Und was wir brauchen, sind auch gute Ideen. Dass wir uns nach vorne hin ausstrecken, auf Jesus hin. Und dass wir in die Zukunft schauen, dass wir zukunftsorientiert, in welche Richtung gehen wir mit unserem Herrn. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es eben nicht hilfreich, wenn wir nur nach hinten schauen, wenn wir nur kritisieren und wenn wir sagen, früher war alles besser. Früher. Was nicht hilfreich ist, sind nur abwartende Geschwister. Wenn ich mit meinem Leib vorangehe und das eine Bein geht voran und das andere wartet nur ab, dann kann ich es zwar mitschleppen, aber ich komme nicht gut voran. Wir sind zusammen Glieder eines Leibes und die sollen sich alle auch bewegen. Und was nicht hilfreich ist, ja, diejenigen, die vielleicht den ersten Stein werfen wollen, weil früher alles besser war. Und was nicht hilfreich ist, wenn wir wegbleiben bei Konflikten, bei Missverständnissen, weil Sachen nicht klappen, weil einer die Tür aufmacht, weil es einem Bruder schlecht ist und der andere macht sie wieder zu, weil man nichts hören kann. Das ist Teil des Lebens. Heul doch. Versteht ihr? Dass wir einander auch ertragen und auch sehen, und das ist Teil des Lebens. Und was wir brauchen, sind besondere Zeiten auch der Gemeinschaft. Viele von uns waren in unserem Leben schon mal auf Freizeiten, nicht wahr? Es sind gerade vier, die gestern wiedergekommen sind. Und war die Freizeit, war es cool? War gut? War schön? Die kommen wieder und sind ganz, ja, aufgekratzt. Oder wenn die Schwestern von der Frauenfreizeit zurückkommen und mit leuchtenden Augen irgendwie berichten, das war so schön. Das war ganz toll und so richtig so, da fließt alles über. Oder wenn Brüder von der Männerfreizeit wiederkommen und berichten, es war ermutigend und auferbauend. Oder wenn wir auf der Gemeindefreizeit waren und dann, das war zu kurz. Wir kommen besonders gestärkt zurück. Und warum? Vielleicht können wir Ideen sammeln, wie können wir das auch hier haben? Und treffen wir uns an einem Wochenende hier und dann kann man ja zu Hause schlafen, aber vielleicht verbringen wir einfach mal einen Tag oder anderthalb hier. Oder, also sammeln wir Ideen. Wie können wir unsere gemeinsame Zeit so gestalten, dass es uns hilft, uns Gott näher bringt? Die Frauenstunden, Männerstunden, Gebetsgemeinschaft, dass wir zusammen etwas tun, also gar Traktate verteilen oder in der Nachbarschaft mal rumgehen und an Türen klingeln. Bei allem sollten wir eben auch ehrlich sein mit uns selbst. Und auch da, es geht darum, was Gott von dir möchte. Es geht nicht um meine Ideen. Es geht darum, was Gott von dir möchte. Gott hat dich mit Gaben ausgestattet. Welche sind das? Nutzt du sie? Oder wie ist das mit Gemeinschaft? Neigst du vielleicht dazu, Gemeinschaft zu vermeiden? Und dann frage dich, warum? Also ist oftmals auf jeden Fall bequemer und einfacher und ja. Aber ist das Gottes Wille? Oder bin ich einfach zu gut oder die anderen sind zu, Oder die anderen machen eben nach, die machen so viel falsch und ich habe doch schon mal gesagt, das ist falsch. Und die anderen haben eben eine falsche Meinung, also nicht meine, zu einem bestimmten Thema, was mir am Herzen liegt. Und deswegen bleibe ich weg. Und natürlich gibt es auch Gründe, warum Gemeinschaft einfach nicht mehr so geht wie früher. Wenn die Kräfte nachlassen oder wenn auch die Nerven nachlassen, wenn Krankheit da ist. Klar. Aber dann gibt es vielleicht auch die Punkte, wenn du nach Hause gehst und denkst, also das war heute jetzt nicht auferbauend für mich. Habe ich dann vielleicht schon darüber nachgedacht, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jemanden ermutigt hätte? Würde ich dann selbst vielleicht ermutigter nach Hause gehen? Wenn ich gesehen habe, der Bruder, die Schwester, oh, das hat ihr gut getan, dass ich mit ihr geredet habe. Gehe ich dann nicht auch anders nach Hause? Stell dir die Frage, wie siehst du die Gemeinde und ihr Wirken? Also wie siehst du die Gemeinde und ihr Wirken? Und jetzt die gleiche Frage, denn wer ist die Gemeinde? Wie siehst du dich und dein Wirken? Denn die Summe der Glieder, das ist die Gemeinde. Also die Gemeinde sind wir. Also wenn wir da den ersten Stein auf die Gemeinde werfen, dann werfen wir den Stein auch auf uns. Ich glaube, die Schrift ist da klar, dass wir Gemeinschaft, wenn ich Gemeinschaft mit Jesus haben möchte, aber nicht mit seiner Braut, nicht mit seinem Leib, dann habe ich ein tüchtiges Einstellungsproblem. Und wenn ich darüber nachdenke, wie geduldig war Jesus mit seinen Jüngern? War schon mal geduldig, ne? Und wie geduldig ist Gott mit mir, mit euch? Boah. 7 mal 70 mal kommt Gott nicht aus, wenn er mir seine Geduld zeigt. Und wie schnell ist meine Geduld mit den Geschwistern am Ende? Wir müssen wachsen. Ich denke, in dieser Hinsicht müssen wir wachsen. Ihr Lieben, kommen wir zum Fazit. Also fragen wir uns selbst. Und das ist sollte der Ausgangspunkt sein. Wie sieht es mit meiner Gemeinschaft mit Gott aus? Denn Gott hat mir ja alles geschenkt. Denn diese Gemeinschaft, wenn ich in dieser Gemeinschaft, wenn ich mich nicht sicher fühle in Gott, ja, dann ist klar, dass meine Ungeduld mit den Geschwistern sich auch nicht weiterentwickeln kann. Und dann kann ich mich fragen, wie sieht es aus mit meiner Gemeinschaft mit meinen Geschwistern? Bin ich dabei? Oder schaue ich nur zu? Ja. Und lasst mich mit 2 positiven Beispielen schließen, die mich persönlich sehr ermutigt haben. Die meisten von uns wissen das sicherlich, dass unser Bruder Daniel seit vielen, vielen Wochen und Monaten extreme Rückenschmerzen hat. Wer von euch hat schon mal richtig Rückenschmerzen gehabt? So, dass ihr kaum aus dem Bett kaum so...
Gegen den Tisch geschlagen.
Also so richtig dauerhafte Rückenschmerzen ist eine immense Einschränkung des ganzen Lebens. Und ich bin sehr ermutigt, wie treu Daniel da ist. Dass er mittwochs fast immer da ist, wenn es seinen Rücken zulässt. Und sonntags ist er da. Und am letzten Mittwoch, er hat auch mitgekriegt, seit einigen Monaten haben wir mittwochs in der Regel eine Gemeinschaft. Michaela bereitet Essen vor und dann sind schon einige vorher da, ab 6, und haben Zeit zusammen und essen miteinander. Und jetzt am letzten Mittwoch hat Daniel einfach dann auch einen Topf Essen mitgebracht. Ich weiß nicht, was es ihn gekostet hat, mit dem loszugehen, mit dem Rücken die Sachen zu besorgen und am Herd zu stehen und das zu kochen und dann das Ganze hierher zu schleppen. Weil es ihn bewegt hat und er ermutigen wollte. Und wie schön ist das, dass Frank und Silke da sind. Wäre es nicht einfacher, zu Hause zu bleiben? Vielleicht nur aus dem Schlafzimmer eben an den Tisch zu gehen, über Zoom dabei zu sein? Wissen wir, was es Frank kostet, da zu sitzen? Aber sie sind da. Die laden sogar Gäste ein, wenn es geht. Und noch viel mehr. Sie haben uns nicht aufgegeben. Als wir vor Jahren uns nicht gekümmert haben. Das ist Liebe. Und das ist Gemeinschaft. Möge Gott diese Einstellung und diese Entschiedenheit segnen. Amen.